die Oberpfälzer sehr viel Wert drauf, dass sie weder zum Böhmerwald gehören, schon gar nicht zum Schwarzwald. Also ich war da am der Welt, direkt vor der tschechischen Grenze, bei der TACFIS. Und macht euch also keine Sorgen, wenn hier jetzt gleich einem das Bein fehlt, dann weiß ich tatsächlich, dass man das abbinden muss, so schnell wie möglich. Andermal mehr dazu vielleicht, wenn es einen interessiert. Ich freue mich, wieder unter euch zu sein. Heute ist es meine Aufgabe, mal wieder am Wort zu dienen. Und ich habe heute eine simple Sache mitgebracht für euch. Es ist eigentlich die Schlüsselstelle, über die am meisten geredet wurde in der charismatischen Erneuerung, die ja damals Beginn dieser Bewegung war, ein Neuentdecken der Dienste, Bejahung, dass es verschiedene Dienste, nicht nur Pastoren und Bischöfe und Päpste gibt. Und darum ist unser Verständnis dieser Schriftstelle ein Stück weit mit darüber entscheidend, wie wir uns, wenn wir die charismatische Erneuerung in ein Leben erfüllt mit dem Heiligen Geist, getauft mit dem Heiligen Geist, brauchbar für den Heiligen Geist beginnen wollen, dass wir da ein gutes Verständnis von haben. Alle unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und in Johannes heißt es ist die Salbung, die uns lehrt, und wir haben nicht nötig, dass wir irgendwelche Lehrer haben. Das kann man natürlich falsch verstehen. Gott möchte schon, dass wir in der Gemeinde, in der Versammlung, in der Kirche Lehrer haben. Aber was er möchte, ist, dass wenn jemand lehrt, dass es die Aussprüche Gottes sind. Was Gott möchte, dass wenn jemand lehrt, dass es dem Evangelium und der Wahrheit entsprechend gelehrt ist. Dass die Person Jesu Christi im Mittelpunkt steht. Dass es biblisch fundiert ist. Das heißt, wenn wir einen Predigtdienst verfolgen, dann ist es eigentlich so, dass der Heilige Geist dich und mich anspricht, von den Worten, die gesagt werden, etwas zu nehmen, was eben er dann uns als Erkenntnis, uns als Einsicht gibt. Ich hatte mal die Herausforderung angenommen, einem Prediger von, jetzt haltet euch fest, den Zeugen Jehovas zuzuhören. Und Gott sagte mir, lass dich nicht ablenken, lerne das, was ich dir dadurch sagen will. Ja, also sonst müssen wir sagen, hab keine Gemeinschaft mit einem Sektierer und so. Ja, also ihr könnt euch das ja vorstellen. Aber die Herausforderung war, kann ich einer Sache erstmal überhaupt zuhören, die schräg ist, und kann ich trotzdem auf den Heiligen Geist konzentriert bleiben, auf meine Beziehung mit Gott, auf meine Sensibilität mit meinem Herrn konzentriert bleiben, so dass er mir etwas zeigen kann. Später war das dann so, dass der Busfahrer zu mir geredet hat. Ich wollte ihm dann nicht direkt sagen, du, ich glaube, du hast gerade was von Gott für mich gehabt. Weil ich dachte, vielleicht würde das den Busfahrer doch aus der Bahn bringen. Und das wollte ich natürlich nicht, dass der abkommt vom guten Weg. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Gott kann alles gebrauchen. Selbst ein Esel wie mich. Und meine Aufgabe heute ist, dich herauszufordern ein Stück weit, dass du dir nochmal Gedanken machst, wo du stehst in deiner Nachfolge. Und dazu wollen wir uns einfach diesen Text anschauen hier. Ich gehe den erstmal kurz durch und lese den vor und dann klicke ich wieder zurück und dann gehen wir in dem Detail durch. Ich folge der neuen Genfer Übersetzung in einer neueren Ausgabe. In meiner sieht es noch ein bisschen anders aus, aber im Großen und Ganzen. Ich wollte zuerst zwei nehmen, aber um da irgendwie eine Spannung zu erzeugen, habe ich mich aber gedacht, das bringt auch nichts. Also ich werde mich in daran halten. Weil das sonst zu komplex wird, wenn wir jetzt zu sehr auf bestimmte Details eingehen. Also, ich fange mal in Vers 10, dem vierten Kapitel des Epheserbriefes an. Und da heißt es, und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab der Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankte der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Da, 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 da. Wenn wir gläubig werden und unsere Knie beugen und in die Nachfolge kommen, wenn wir aufhören zu beten, lieber Vater im Himmel, mein Wille geschehe, mein Reich komme, ja, und anfangen zu sagen, Gott, ich vertraue dir, dass dein Plan ein besserer Plan ist für mein Leben. Ich vertraue dir, dass du die Antworten für meine Lebensführung, für meinen Umgang, für meine Art, all das hast. Wenn ich mich ausliefere, die völlige Kapitulation ist das am Anfang. Es gibt einen schönen Vers im Lukas-Evangelium, da heißt es, entweder wir fallen auf den Stein und zerbrechen oder der Stein fällt auf uns, in welchem Fall er uns zermalmt. Choose today. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, Herr. Jesus, dass du gesagt hast, du bist von uns gegangen, aber du lässt uns den Tröster. Und Vater, ich bete, Herr, dass die Gedanken meines Herzens und die Worte meines Mundes dir wohlgefällig sein werden. Eisen schärft Eisen. Mir ist klar, dass wahrscheinlich die meisten über diesen Vers schon längst mal was gehört haben. Wer hat schon mal den Vers gelesen? Wer hat schon mal über den Vers nachgedacht? Wer hat schon mal Predigt zu diesem Vers gehört? Haben wir alles. Viele von uns, für die ist das, ja, die haben auch schon, wenn du drauf achtest, hast du eine eigene Auslegung dieses Verses schon längst abgespeichert, die dir wahrscheinlich eher die Wahrheit ist als der Text selber. Das geht mir auch so. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Wir machen manchmal unsere Auslegung zur Heiligen Schrift. Das passiert. Fühl dich jetzt nicht schlecht. Ja, ne? Aber wir müssen aufpassen und darum ist es gut, solche Dinge nochmal durchzugehen und darum jetzt mal vielleicht auch die Meinung von jemand anders zu hören. Kann ich zuhören, bevor ich gehe? Oder kann ich erstmal hören? Ja, der berühmte Prediger Charles Finney, einer der herausragenden Erweckungsprediger des 18. Jahrhunderts, er hatte immer die Angewohnheit, wenn er die Leute überführt hatte und die völlig überzeugt waren, dass sie von Gott gerechtfertigt in die Hölle gehen. Ihr wisst, es war ein anderes Jahrhundert. Ja, sowas würden wir ja hier nie sagen. Dann, wenn die richtig überführt waren, dann sagte er, wenn irgendeiner ein Interesse hat, wie wir aus diesem Dilemma rauskommen und wie wir Frieden mit Gott schließen können, wir treffen uns in dem Raum in einer Stunde nebenan. Der hat tatsächlich das Gebäude gewechselt, warum auch immer. Und hat dann da das Evangelium verkündet und für die Leute dann Gebete gemacht und getan. Und dann kam ein junger Prediger zu ihm und man nannte das die Nachversammlung damals. Ne? Walter Heidenreich sagte mal, das ist der eigentliche Gottesdienst. Und diese Nachversammlung, da sagte der junge Prediger, mir gefallen deine Nachversammlungen nicht. Dann sagt Charles Finney, mir gefallen sie auch nicht so sehr. Und sagt Charles Finney, wie machst du denn deine Nachversammlungen? Sagt er, ich mach keine Nachversammlungen. Sagt Charles Finney, in dem Fall gefällt mir die Art und Weise, wie ich meine Nachversammlungen mache, besser als die Art, wie du deine Versammlungen nicht machst. Er tritt das dann, diese Art von Gedanken und Logik trieb er dann so weit, dass er, wenn er in seiner Lehre angegriffen wurde von solchen jungen Predigern, dass er sagte, bevor du mir überzeugend darlegen kannst, dass du meinen Standpunkt überhaupt verstanden hast, werde ich mit dir nicht über meinen Standpunkt diskutieren. Ja, das heißt, die meisten Leute nahmen an, er würde irgendetwas sagen, was er vielleicht gar nicht so gemeint hatte oder nicht so deutlich gesagt hat, weiß ich nicht. Kann natürlich auch beim Charles Finley macht das Problem liegen. Warum sage ich all das? Es ist tatsächlich so, dass viele Schriftstellen mit vielen verschiedenen Schlüsseln ausgelegt werden können. Und ich möchte mich einfach halten. Ihr wisst, dass der Großteil meines Dienstes unter Menschen ist, die gerade mal lesen und schreiben können. Dazwischen sitzt ein Professor, ja, da ist auch ein intelligenter Mann drunter, aber das Bildungsniveau der meisten Menschen, denen ich diene, ist nicht dasselbe Bildungsniveau wie in Deutschland. Ob das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil ist, kommt darauf an, wie du umgehst mit dem, was du hörst. Erkenntnis heißt es, sollen wir gewinnen. Erkenntnis ist wichtig. Ein gutes Verständnis und viel Erkenntnis zu dieser Bibelstelle ist hilfreich. Aber wenn es nur bei der Erkenntnis bleibt, haben wir ein Problem. Denn die Wahrheit, die sollen wir ja tun. Das werden wir auch im Text sehen. Das heißt, es kommt darauf an, welche Erfahrungen hast du mit dieser Schriftstelle gemacht, die wir vorgelesen haben. Und dann kommt es da noch viel mehr drauf an, sind wir in der Lage, aus unseren Erfahrungen Schlüsse zu ziehen, die uns besser im Umgang mit der Wahrheit machen? Haben wir sowas wie Salbung, wie Weisheit gefunden für unser Leben, für unser Umsetzen der Heiligen Schrift? Die ursprüngliche Predigt, die ich versucht habe vorzubereiten, die mir nicht gelungen ist, war einfach, die hieß »Meine Bibel«. Und da wollte ich einfach Schriftstellen, die ich erlebt habe, die ich ausgelebt habe, die ich umgesetzt habe, wo Gott mein Leben durchgeformt hat, einfach aufzählen und kurz erzählen, so ein bisschen zeugnishaft. Und dann am Ende euch fragen, na, und wie sieht deine Bibel aus? Denn die einzige Bibel, die du wirklich hast, ist die Erkenntnis Jesu Christi, die du umgesetzt hast in deinem Leben, wo Wort Fleisch geworden ist, wo du in die Nachfolge getreten ist. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt, viel Frucht bringt und so beweist, dass ihr meine Jünger seid. Das sagte Jesus Christus. Das heißt, irgendwo müssen wir uns fragen, was haben wir mit dieser Schriftstelle gemacht? Ende der Einleitung. So, der Direktor. Ich habe diese gewählt, weil da steht, dass er wieder hinuntergestiegen ist, wieder aufgestiegen ist, das ist alles ganz nett. Aber er sagt am Ende, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Da steht wahrscheinlich Kosmos im Griechischen. Und die Universen, die wir mittlerweile entdeckt haben, sind zusammen immer noch der Kosmos. Also, um so den ganzen Kosmos mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist hier gegenwärtig. Gott ist immer da. Gott ist immer nah. Wir haben nur die Fähigkeit, das enorm ausblenden zu können. Weltmenschen blenden das komplett aus oft oder kämpfen sogar, weil sie es spüren, dass ihr Gewissen sie anklagt, dass Gott an ihre Tür klopft. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn unser Gewissen uns plagt, wenn Gott an unsere Tür klopft? Und das tut er ja dann meistens zu allen möglichen gelegenen und ungelegenen Momenten. Gehen wir darauf ein. Er, Jesus Christus, ist der Direktor, bis alles verendet ist. Dann heißt es in der Heiligen Schrift, dass er die Herrschaft dem Vater zurückgeben wird, der sie ihm aufgrund seines Lebens, Sterbens und Wiederauferstehens in die Hand gegeben hat. Der himmlische Vater hat Jesus Christus alle Autorität im Himmel und auf Erden gegeben. Darum konnte das Jesus auch sagen und er wusste das. In unserer Theologie übernimmt der Heilige Geist jetzt die Aufgabe, diese Fülle an Liebe, Weisheit, Macht, Autorität, das Göttliche in uns zu fördern und zu vermitteln. Hat da jemand ein Problem mit, dass ich jetzt da Heiliger Geist sage? Aber ihr seht es, Jesus hat ja im Prinzip, der Heilige Geist vermittelt uns das, was Jesus für uns errungen hat. Wir wissen, der Geist ist Gott, das heißt, er repräsentiert statthaltermäßig die Autorität und die Möglichkeiten Jesu Christi, des Sohnes Gottes, der sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen, ja, die repräsentiert er. Darum habe ich das jetzt auch nicht die Schule Gottes, sondern die Schule des Geistes genannt. Das allein schon ist ja ein charismatischer Ansatz oder pfingstlicher Ansatz, wenn man mal so sagen will. Es gibt auch eine komplette Terminologie, wo das anders, dann heißt es die Schule Gottes, Jesus Christus, dein Meister, lehrt dich das durch den und den Menschen. Schaut mal weg von den Worten, versucht Konzepte zu erfassen. Und hier ist das Konzept erstmal, dass der Direktor der Schule, dass diese Schule jederzeit und überall ist, wenn wir denn in dieser Schule sind oder da eintreten oder uns als Schüler verhalten. Ja, ja, jetzt in diesem Augenblick erscheint das, als wäre das ein sehr verdichteter Raum von Schulung. Aber die Schulung kann, wie gesagt, auch da draußen sein. Kann in jedem Augenblick des Lebens, ist Gott in der Lage, uns etwas zu lehren, wenn wir denn einen belehrbaren Geist in uns noch haben. Wenn wir nicht immer nur antworten mit, ich weiß. Ein Mann, der recht viel wusste, Isaac Newton, sagte einmal, was wir wissen, ist ein Tropfen und was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Der Apostel Paulus, wenn der Isaac Newton nicht gut genug ist, sagte, ich habe noch nicht recht erkannt, wie ich erkennen soll. Ihn plagte, dass er merkte, wie ungenau seine Sicht und seine Erkenntnisse waren, dass es da mehr Licht, mehr Präzision, mehr Klarheit noch gibt. Und doch hat Gott die Worte, die er jetzt schon niedergeschrieben hat, in diesem Zustand, wo ihm klar war, ich bin ein Bettler, wenn es um Erkenntnis geht, hat Gott doch zur Heiligen Schrift gestempelt. Überlegt euch mal so eine Haltung in einem Menschen. Der Direktor sagt in unserer Schriftstelle hier, er, also Jesus, ist es nun auch der Gemeinde, da steht das Wort Versammlungen um Christus hin, halten wir es mal so, Gaben geschenkt hat. Ihr alle wisst, dass der Begriff Gabe das Wort Charisma oder Charismen ist. Und das wird normalerweise nur an dieser Stelle wirklich in Bezug auf ganze Personen verwandt. Ein paar Verse vorher sagt es noch, dass Jesus, nachdem er aufgestiegen ist, allen Menschen Gaben gegeben hat. Und da ist natürlich die primäre Auslegung, dass du und ich begabt worden sind von Gott, beschenkt worden sind von Gott, natürlich erstmal mit dem neuen Leben, mit der Ewigkeit, mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Möglichkeit, heilig zu leben, all diese Möglichkeiten. Aber hier ist es ein anderes Konzept. Er sagt, dass wir als die Heiligen, als die Gläubigen, als die Gemeinde tatsächlich von ihm beschenkt werden durch bestimmte Personen. Und er listet die Leute auf. Ein großes Problem meines Erachtens ist, dass da auch von den Übersetzungen her immer Fremdwörter drin sind. Ist euch klar, dass es eigentlich alles Fremdwörter sind? Die meisten dieser Worte kommen aus dem Griechischen, sind nicht deutsch, sind religiös überfrachtet, obwohl sie ursprünglich ja aus der Alltagssprache kamen. Ich möchte euch direkt mit den ersten ein Beispiel geben. Der Begriff Apostel wird von uns als bibelgläubigen Christen sehr stark im religiösen Kontext grundsätzlich verortet. Apostolos. Das war aber ein normales griechisches Wort, das einen Boten bezeichnete erstmal, im Ursprung, im einfachsten. Also der Walter will mir sagen, dass mein Vater den Herd nicht mehr bedienen kann und dass ich ihm jetzt sagen soll, wo die Bedienungsanleitung ist, dann sendet er einen Boten zu mir. Der hat eine Botschaft, nämlich, weißt du, wo die Betriebsanleitung vom Herd liegt? Und dann muss ich eine Antwort geben und dann schicke ich den Boten zurück zum Auftraggeber. Das ist die einfachste, der Briefträger ist ein Bote. Das ist ein Bild, das viele Christen gern benoten, weil es die Botschaft vom Boten sehr trennt. Das war früher natürlich nicht so. Eine Botschaft war immer nur so gut wie der Bote. Kam der Bote an, hat der Bote gesäumt, hat der Bote die Botschaft richtig weitergebracht, denn es war eine mündliche Kultur. Das heißt, wenn ich ihm jetzt erklärt hätte, du hör mal, du musst dann in den Keller gehen und dann rechts und links und rauf und da verstaubt und in dem Koffer und unter dem Buch und da links, rechts, da liegt die Betriebsanleitung, wäre so wie ich, dann käme er beim Walter an und würde sagen, du, der Roland hat mir gesagt, wo das ist, ich weiß nicht mehr genau wo. Dann geht es eher rüber, dass Leute in dem Begriff, den Begriff Abgesandter oder Botschafter, und ihr wisst, im Deutschen zum Beispiel bedeutet der Begriff Botschafter, dass du ein offiziell mit Privilegien ausgestatteter Repräsentant einer Staatsmacht bist. Das ist schon ein bisschen anders als nur der Briefträger sein, oder? Die Frage ist, was ist gemeint? Oder ist da ein Wachstumsprozess auch aufgezeigt? Wir nehmen für den Begriff immer Petrus und Paulus in der Fülle ihrer Macht und Autorität nach 30 Jahren des Geistes. Das ist hart. Nehmen wir mal an, unsere kleine Mia hier ist die neue Prophetin für diesen Gebietsbereich, die Gott erwählt hat. Ja? Hallo, Mia. So, dann können wir davon ausgehen, dass sie nicht viel davon weiß im Augenblick. Das heißt, es ist ein Prozess, ja? Und ich frage, ab welchem Prozess ist jemand dann auf einmal Prophet Gottes? Sind wir beim nächsten? Nämlich der Begriff ist auch völlig überfrachtet, vor allen Dingen von unseren alttestamentlichen Vorstellungen, weil dort dasselbe Wort auftaucht, aber eine völlig andere Position im Gefüge der Gemeinde war. Das Wort Prophet bedeutet was? In seiner einfachsten Form ein inspirierter Redner. Das ist die, ja, deswegen sind viele Propheten auch super coole Prediger, ja, weil es sehr inspirierend ist, was sie einem sagen. Ist manchmal nicht so systematisch, aber ist immer sehr frisch und erbaulich, weil es das Wort zur rechten Zeit ist. Kennt ihr das? Ja, wir wissen die Dinge des Evangeliums beim Apostolischen. Jetzt geht's in die Auslegung, geht es mehr um die ewigen, bleibenden Dinge. Jetzt im Prophetischen geht es um die Worte, die Bedingungen haben. Ich habe 15 Kinder für dich. Dann sagst du, nein, danke, aber sagen wir mal 5. Und nehmen wir an, du bist 41 und das Wort des Herrn erreicht dich. Dann sieht es schlecht aus, richtig? Das heißt, eine Verheißung, die prophetischer Natur, hängt immer mit Bedingungen zusammen. Und wenn sich die Bedingungen nicht erfüllen oder die Umstände verändern, verändert sich das Wort des Herrn. Da kommen viele nicht mit klar. Ich kann nicht ein 30 Jahre altes Wort nehmen, dem ich nicht gefolgt bin, und dann auf einmal sagen, ja, jetzt folge ich diesem Wort, da muss ich nochmal anrufen. Hallo Papa, einmal vor 30 Jahren hast du mir den Brief geschickt, ich habe den jetzt nochmal durchgelesen, irgendwie habe ich ja nicht gemacht, was du da gesagt hast, aber ich mach's jetzt, Papa. Dann sagt er, du, hör mal, das ist hinfällig, ich schreibe dir einen neuen Brief, hör mal genau zu. Also das ist jetzt das Wort an dich. Seht ihr das, worum es geht? Propheten sprechen zu verschiedenen Bereichen Autorität. Die einfachste Bereich wäre ein Mensch. Jesus hat auch zu Bäumen geredet und zu Städten. Städte sind auch ein Bereich. Oder viele der alttestamentlichen Propheten haben zu Völkern oder Nationen geredet. Nun, Das Gleichgewicht im Neuen Testament, wenn es um uns geht, ist, dass ich serviere. Ja, und du nimmst. Wogegen im alttestamentlichen Propheten hat es, friss und schluck oder kriegst Ärger. Seht ihr, was ich meine? Ja, immer da, wo jemand Eindrücke weitergibt, ist er ein Diakonos, ein Diener. Überall da, wo er das, präsentiert er die Dinge. Und ich kann natürlich sagen, du glaub mir, Norbert, das ist die Sache, ja. Aber es ist immer noch an ihm, ob er das vom Teller nimmt oder nicht. Das Recht und die Freiheit hat Gott jedem Menschen gegeben. Das sind unveräußerliche Menschenrechte, die auch in der Religion nicht betroffen sind, die Gott selber aufgestellt hat. Du hast einen freien Willen. Amen. Lass dich gut beraten und fälle deine Entscheidungen selber. Ja? Also, wenn mir jemand einen Eindruck bringt, dann sage ich immer, oh, ich bin dir so dankbar, dass du diesen Mut hast, mir diesen Eindruck weiterzugeben. Ich danke dir dafür. Ja? Möge der Herr dich segnen. Und dann, wenn er zuhören möchte, ist auch nicht immer sicher, dann sage ich, ich werde prüfen, was du mir gesagt hast. Und das Gute behalten, weil die Heilige Schrift sagt, prüfet einiges, prüfet alles und behaltet das Gute. Das heißt, die Verantwortung im Neuen Testament ist bei mir. Und nicht, wenn der was Falsches sagt, erschlägt ihn der Herr, wie im Alten Testament. Ja, aber so denken viele Freikirchler, ihr Lieben. Hallo. Ja. Wir leben, es kommt jetzt eh alles, in der Liebe, ihr Lieben. Und wenn mich jemand liebt, dass er mir was mitgibt, wo er den Eindruck hat, dass Gott mir das präsentieren will, dann bin ich dankbar. Aber es heißt noch lange nicht, dass ich die Gräten mitschlucke oder den Knochen mir die Zähne dran ausbreche, weil es ja das Wort des Herrn ist, das ich bekommen habe. Ich prüfe und behalte das Gute. Das Wort Evangelist. Ich glaube, ich mache irgendwann Pause und dann machen wir Teil 2. Ist das okay? Also, das Wort Evangelist ist natürlich auch ein Fremdwort. Da kann man jetzt Wohlkundender, Evangeliumsverkünder, Frohbotschafter, das kann man varietätsmäßig wieder und je nachdem, Sprache wandelt sich ja auch, übersetzen. Grundsätzlich könnte man sagen, ist jemand, der das Evangelium weitergibt. Deswegen heißen die Bücher Autoren der 4 Evangelien auch Evangelisten, weil sie die frohe Botschaft, die in der Person Jesu Christi existiert, weitergeben. Das Dienst Amt eines Evangelisten, ich muss mich umändern, das Dienstamt eines Evangelisten ist eine ganz andere Sache. Darf ich mal denen zusprechen, die diesen Text besser kennen? Da steht, dass dieser Lehrer aus dem Lehrerkollegium den Heiligen gegeben ist, sie zuzurüsten, dass sie Fähigkeit haben, das, was Gott von ihnen möchte, zu tun. Das heißt, die primäre Bezeichnung Evangelist verdient nur jemand, der einem anderen hilft, Menschen zum Glauben zu führen. Dass du deine Nachbarn, deine Freunde, deine Kollegen, deine Schulkameraden, dass du die Menschen in deinem Umfeld erreichst mit dem Evangelium, dazu ist ein Evangelist von Gott als Geschenk gegeben, dass er dich zurüstet, dass du das kannst. Warum würdest du jemand Glauben schenken und ihm folgen? Weil er seine Visitenkarte zeigt. Schau mal, ich kann Menschen zum Herrn führen. Schau, gestern bin ich dem und dem begegnet, habe das und das gesagt, habe das und das gemacht, habe ihn dazu aufgefordert und morgen kommt er in die Gemeinde, weil er jetzt verliebt in Jesus ist und total mehr wissen will von der ganzen Sache. Dann sagst du, wow, das würde ich auch gern können. Das heißt, jemanden, der Menschen zum Glauben führt, einfach als Evangelisten zu bezeichnen, ist biblisch inkorrekt, ist falsch, ist Lüge, ist nicht die Wahrheit. Sondern, wenn jemand als Schaf, ich benutze das mal brutal, ich weiß, es ist ein blödes Wort, als Gläubiger andere zum Glauben führt, also Potenz beweist, dann entsteht ein Lämmlein. Es sind die Schafe, die Lämmer hervorbringen. Ein Hirte bringt keine Lämmer hervor. Das ist nämlich ein Hirte und kein Schaf. Also sind es die Schafe, die die Lämmer hervorbringen. So, wenn ich also in der Lage bin, selber als Schäflein viele Lämmer hervorzubringen, ist es eine gute Legitimation, auch anderen zu helfen, dass sie die Menschen erreichen und in ihrem Umfeld Lämmer geboren werden. Was will ich damit sagen? Jeder Evangelist muss eine gute Visitenkarte haben und er muss, wenn er wirklich das tun will, was Gott sagt in seinem Wort, uns als Gabe helfen, dass wir Menschen zum Herrn führen können, dass wir fruchtbar sind in dem Bereich. Da kannst du schon mal Ärger bekommen, wenn du sowas sagst. Deswegen glaube ich an persönliche Evangelisationskurse, ihr Lieben. Darum möchte ich jemanden einladen, der der Gemeinde hilft, fruchtbarer zu sein. Und nicht nur jemanden unterstützen, der eine Großveranstaltung macht oder so. Und ich bin nicht gegen Großveranstaltungen, aber versteht ihr, das Konzept, damit sich das erfüllt, was diese Passage sagt, und das haben wir ja gesehen, dass sich der Plan Gottes einer reifenden, wachsenden Gemeinde erfüllt, kommt durch, indem wir Jünger von Evangelisten werden. Indem wir Nachfolger derer werden, die in ihrem Leben Frucht hervorbringen. Wer weise ist, gewinnt Seelen. Diese Art von Weisheit nennt man evangelistische Kompetenz. Und evangelistische Kompetenz zu vermitteln, ist die Aufgabe von Evangelisten. Und damit wir denen so eine Art Vorschussgnade geben, dass sie dann zeigen sie uns, guck mal, so einfach geht das. Ja. Hier ist tatsächlich nicht Pastor, sondern Hirte geschrieben. Das ist sehr schön, denn das ist, was das Wort Pastor tatsächlich bedeutet. Ein Hirte. In einigen Auslegen wird Hirten und Lehrer immer zusammengenommen. In manchen Auslegungen wird Lehrer auch als fünftes Amt genommen. Wenn man mal genau reinschaut, gibt es aber eine Schriftstelle in 1. Korinther 12, wo es eindeutig als eigenes Amt bestätigt wird. Also unabhängig von dem Kontext, dass er hier wahrscheinlich sagen würde, ja, da alle, überall, die lehren und trainieren ja alle, gibt es trotzdem das Amt eines Lehrers. Das ist jemand, der zu einem bestimmten Bereich des Evangeliums so viel gelernt und so viel apologetisch, also die Fähigkeit, die Argumente zu verteidigen und abzuwägen, ich bringe Charles Finney wieder ins Gespräch, dass er der Außenwelt gegenüber unsere christlichen Positionen in einem bestimmten Bereich verteidigen kann. Das ist das Amt eines Lehrers. Ich glaube, wir haben ja mal die Judson Cornwell-Bücher durchgenommen, ja. Da ging es um Anbetung. Ja? Der weiß alles über Anbetung. Das ist unglaublich. Ja, ich mache hier jetzt einen galanten Schnitt. Beim nächsten Mal, also vielleicht jetzt nicht diesen kommenden, da ist es ja unsere Einsegnung, aber beim übernächsten Mal, also geht es dann vielleicht weiter zu dem Thema. Ich möchte aber kurz eine Frage anbringen. Wir sprechen von der Schule Gottes und dem Heiligen Geist, der uns trainiert. Aber wir leben ja in einem pfingstlich-charismatischen Umfeld, zumindest teilweise die letzten 3-4 Jahrzehnte, 4 eigentlich. Und dann ist meine Frage, hast du nicht nur einfach Leute betitelt, sondern meine Frage ist, hast du Zurüstung empfangen? Denn darum geht es ja, erinnert euch. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Aber da kommt das Tablett rein. Die können dich nicht zwingen. Damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Um am Ende euch zu helfen, durch diesen Dschungel ein bisschen klarer zu gucken, gehen wir noch mal durch, was denn die einzelnen Lehrer so machen. Beim Evangelisten bin ich mehr darauf eingegangen, beim Propheten bin ich mehr darauf eingegangen. Aber es ist ja so, du kommst in Mathe oder Erdkunde der hat all die Ahnung und du denkst, der macht jetzt hier Stadt, Land, Fluss mit dir oder so und der macht dann irgendwas und du denkst, dasselbe, ne? Bei Mathe kann man erwarten, dass er einem zeigt, wie der Taschenrechner funktioniert heutzutage, ja? Und früher musste das große 1x1 auswendig gelernt werden, 17 mal 13. Auswendig. Konnte jeder 14-Jährige. Und nimm mal den Gedanken, dass Jesus Christus, dein liebevoller Direktor deiner Zurüstung, der Schule, in der du bist, diese Leute und diese Wahrheiten oder Themen, die diese Leute vertreten, in dein Leben bringen will. Ich weiß, das begrenzt bestimmte Bereiche, aber apostolische Lehre bedeutet für uns als Gläubige in erster Linie, dass wir die ewigen, immer gültigen Wahrheiten lernen und leben. Ja, deswegen, ja, das Ziel ist immer, dass wir, das sehen wir dann im weiteren Verlauf, Christus ähnlich werden, dass wir lernen, im Geist zu wandeln. Wenn wir denn durch den Geist leben, so lasst uns auch im Geiste wandeln. Das heißt, das sind Wahrheiten, die waren im 15. Jahrhundert genauso wahr wie jetzt. Wir sind aus Gnade durch Glauben gerettet, war Luthers apostolisches Statement. Das war keine Prophetie. Im evangelistischen Kontext hat es einen Riesenunterschied gemacht. Auch bei Hirten geht es dann viel mehr um Gnade und nicht nur um, bist du auch ganz brav, sonst... Bei den Propheten, habe ich schon gesagt, ist das Wort der Bedingung oder in Zeit und Raum. Beim Evangelisten ist es das rettende, das versöhnende, das wiederherstellende, das vergebende Wort. Ja, im Epheser heißt es sogar, dass die Vergebung das Evangelium ist. Und bei Hirten geht es darum, dass das Menschen sind, die Beziehung qualitativ hochwertig, gerade da, wo es am schwierigsten ist, nämlich in der Familie leben und die deswegen anderen Menschen zeigen, wie sie auch ihre primären Beziehungen gut gestalten können. Das ist der Bereich, der auch natürlich sehr nah ist und über den die meisten auch am meisten wissen. Ja? Obwohl manchmal bin ich mir da auch nicht so sicher. Und die Frage, die ich euch in den nächsten Wochen immer wieder stellen werde, ist, wie sehen deine Schulhefte aus? Wo sind deine Erlebnisberichte? Wo bist du ein Täter des Wortes geworden? Und hast etwas von dieser Gnade in deinem Leben umsetzen können? Und die Quintessenz jeder dieser Predigten wird sein, komm, lass uns weiter in die Schule Gottes gehen. Ja, seine Gaben und Berufungen gereuen ihn nicht. Er hat frische Gnade für uns, für jeden, da weiterzumachen an dem Punkt, wo er ist. Du hast einen Erkenntnisstand, ich habe einen Erkenntnisstand. Ich habe Aufgaben, die ich tun muss, du hast Aufgaben, die du tun musst, damit Frucht entsteht zur Herrlichkeit unseres wunderbaren Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Vielleicht sitzen hier Menschen, die noch nicht mal erkannt haben, dass auch sie eine Berufung haben, Grundlagen zu lehren, Weisheit über den Umgang mit dem Hier und Jetzt zu vermitteln, ja, fruchtbare Gemeinde zu fördern, die wächst innerlich und äußerlich. Hier sitzen noch Menschen, die eine Hirtengabe haben. Kannst du da noch weiter wachsen? Oder sind wir alle schon im Rentenalter? Früher haben wir den Leuten gesagt, mit 80 hat Mose und so. Und wie ist es denn jetzt mit 65 bei uns? Ich liebe euch. Aber ich möchte euch ein Stück weit schon aufrütteln. Wir haben alle noch viel zu lernen. Ich am allermeisten. Wir haben alle noch viel zu lernen. Es gibt Raum für Wachstum. Und weil so ein Raum ist, ist auch Hoffnung. Wenn was wir erlebt haben, alles ist, was uns manche Leute suggerieren, dann war es das. Gebe ich zu. Aber wenn wir alle noch Raum zum Wachstum haben, dann gibt es auch Hoffnung, dass Dinge besser werden, dass Dinge sich zum Positiven verändern, dass wir weiter wachsen in Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und dass wir als seine Jünger noch mehr Frucht bringen. Ihr wisst, dass die guten alten Bäume gegen Ende utopisch viel Frucht bringen in der Regel. Apfelbäume geben in den letzten 10 Jahren mehr Frucht von sich als in den 30 ersten Jahren. So können, wollen wir doch sein, oder? Die Heidi wird jetzt ein Lied spielen und wir wollen unsere üblichen paar Minuten halten, wo wir uns wieder persönlich besinnen wollen. Vielleicht möchtest du auch noch mal diese Schriftstelle die nächsten Wochen dir vornehmen und darüber brüten.